Wir reden jetzt über ein Thema, wo vielleicht mancher erstmal zusammenzuckt und denkt, ist das nicht ein bisschen trocken, ist das nicht ein bisschen zu sehr Sozialkundeunterricht, aber eigentlich ist es was ganz Wichtiges, denn das Grundgesetz wird 70 Jahre alt und einer, der sich immer schon genau damit beschäftigt hat, erstens weil er Jurist ist, zweitens weil er schon ein Buch über Grundrechte geschrieben hat, ist Bernhard Schlink und der sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo.
Hallo, Herr Huckel.
Es ist ja schon interessant, Sie touren gerade, sage ich jetzt mal, mit dem Grundgesetz zwar nur in drei Städten in Ost- und Westdeutschland, aber das Grundgesetz zu feiern machen ja auch andere. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, sozusagen das auch musikalisch, Sie haben ja noch musikalische Begleitung, das den Leuten nahe zu bringen?
Die musikalische Begleitung kommt daher, dass Herr Stute mich bei der einen und anderen Lesung aus meinem Roman Olga begleitet hat. Und als ich mich entschlossen habe, ein paar Veranstaltungen mit Lesungen aus dem Grundgesetz, Lesungen und Erläuterungen und Gespräche zum Grundgesetz zu machen, dachte ich, das wäre eigentlich ganz schön, wenn er auch da musikalisch begleitet.
Grundgesetz, da fängt es ja schon beim Namen an. Also im Publikum dürfen ja auch mal Fragen gestellt werden, deswegen passt ganz gut, ich auch frage, warum heißt das eigentlich Grundgesetz und nicht Verfassung? Das Grundgesetz, da steckt ja schon erstmal was Provisorisches drin. Also als die Väter des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 das verabschiedet hatten, haben die nicht unbedingt damit gerechnet, dass es in dieser Form lange bestehen bleibt, aus verschiedenen Gründen.
Alt werden würde, haben sie vermutlich nicht gedacht. In der Tat, man meinte, für eine Übergangszeit eine Art von Verfassung schaffen zu müssen, aber eben eine richtige Verfassung, die stellte man sich dann für das wiedervereinigte Deutschland vor. Das Grundgesetz sollte ein Provisorium sein.
Was war denn dieses Provisorium? Die Alliierten haben damals nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich beauftragt, dass hier was gemacht wird. Die Westalliierten, muss man sagen. Was war denn das Vorbild? War das die Weimarer Verfassung oder was war hauptsächlich das Vorbild für das heutige Grundgesetz?
Die Weimarer Verfassung war natürlich allen noch im Kopf. Einerseits als Vorbild, aber andererseits auch als abschreckendes Vorbild. Die Weimarer Verfassung hatte ins Dritte Reich geführt und die Fehler der Weimarer Verfassung wollte man vermeiden. Also sie war in doppelter Weise präsent. Es war die letzte und auch in gewisser Weise die erste freie deutsche Verfassung gewesen. Und andererseits war es die Verfassung, aus deren Fehlern man lernen wollte.
Was war so ein entscheidender Fehler, dass man die Macht des Präsidenten eingeschränkt hat zum Beispiel?
Ja, die Weimarer Verfassung hatte an dieser unausgewogenen doppelten Legitimation einerseits des Präsidenten und andererseits des Parlaments gelitten. Und sie hatte in ihren Grundrechten vieles versprochen, was sie nicht halten konnte. Und außerdem hatte sie Volksbegehren und Volksentscheid gekannt und die Mütter und Väter des Grundgesetzes meinten, das ist doch heikel, das Volk so sehr in das Verfassungsleben einzubeziehen. Und deswegen ist das Grundgesetz eine ganz repräsentative Verfassung und eine Verfassung, die ganz auf Stabilität angelegt ist.
Also weniger plebiszitäre Elemente, würde man sagen?
Plebiszitäre Elemente, nur ein konstruktives Misstrauensvotum. Also die eine Regierung kann nur abgelöst werden, dadurch, dass eine andere an ihrer Stelle gesetzt wird. Das sind alles so Stabilitätsmomente, die man im Grundgesetz stark gemacht hat.
Kommen wir zu den Grundrechten. Da kann ich Ihnen sowieso nichts vormachen, weil Sie da Experte sind. Aber was war denn wichtig an den Grundrechten? Man nennt sie ja Freiheits- und Gleichheitsrechte. Also wie würden Sie die Grundrechte definieren, was da wichtig ist?
Also man hat sich eben beim Grundgesetz auf die klassischen Freiheits- und Gleichheitsrechte beschränkt. Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und hat sich eben von sozialen Grundrechten zurückgehalten. Also kein Recht auf Arbeit, kein Recht auf Wohnung, kein Recht auf Gesundheit, weil das Versprechen sind, die nur vom Gesetzgeber erfüllt werden können. Und der Gesetzgeber erfüllt sie eben nur nach Maßgabe politischen Mehrheiten.
Nun könnte man ja auch sagen, es gibt ja zum Beispiel das Recht auf Asyl. Das muss man immer wieder sagen, dass es ein Grundrecht ist. Trotzdem sagen Kritiker, dass das ja manchmal auch ziemlich ausgehöhlt wurde. Also jetzt zuletzt 1993 gab es, glaube ich, eine Änderung, oder 2015 auch. Also es gibt auf der einen Seite das Recht auf Asyl, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Auf der anderen Seite werden aber immer noch viele Menschen abgeschoben. Also wie erklären Sie zum Beispiel jetzt auch bei diesen Veranstaltungen das den Leuten?
Es gibt ein Recht auf Asyl und um dieses Recht wahrnehmen zu können, muss man verfolgt worden sein. Und man muss diese Verfolgung natürlich auch belegen können. Und es gibt eben immer wieder Asylbewerber, die in Wahrheit nicht verfolgt wurden oder jedenfalls die Verfolgung nicht belegen können und die werden abgeschoben. Es sind Asylbewerber, die aber kein Recht auf Asyl haben.
Aber wie war das bis 1993 geregelt? Da war es ja relativ, also großzügiger offenkundig ausgelegt, also bevor die Änderungen kamen, damals von SPD und CDU ja mitgetragen, der Beschluss. Oder wie war es bis 1993?
Bis 1993 war es in der Tat großzügiger und bis 1993 war es so, dass viele, die eigentlich in den Nachbarländern schon Aufnahme gefunden hatten, sie sagten, ach, in der Bundesrepublik Deutschland werden wir noch etwas besser behandelt, etwas großzügiger behandelt, also gehen wir weiter in die Bundesrepublik. Und die Änderung in den 90er Jahren wollte eben erreichen, dass wenn man schon Aufnahme gefunden hat, also gesichert ist gegen die politische Verfolgung, dann hat man kein Recht, jetzt unter den europäischen Ländern sich das auszusuchen, von dem man denkt, da geht es einem am besten. Asyl ist Sicherung vor Verfolgung und wenn man diese Sicherung vor Verfolgung schon gefunden hat, dann ist das damit auch gut.
Am Anfang haben wir gesagt, Grundgesetz deswegen Provisorium, weil davon ausgegangen ist, es wird bald das wiedervereinigte Deutschland geben. Bald war relativ, war dann am 3. Oktober 1990, weil Sie zufällig in diesem Prozess mit involviert waren in der Arbeitsgruppe Neue Verfassung der DDR. Erstmal die Frage an Sie, was ja immer wieder vorkommt, wäre es eine gute Idee gewesen, bei der Einheit eine neue gesamtdeutsche Verfassung zu machen? Das war ja damals im Gespräch.
Ich dachte das zunächst auch. Ich dachte, wissen Sie, wenn zwei zusammenziehen, dann ist es gut, dass sie nicht zu ihm zieht und er nicht zu ihr, sondern dass sie sich eine neue Wohnung suchen, in der sie dann gemeinsam ihr Leben organisieren. Und ich dachte auch lange, es sollte eine neue gesamtdeutsche Verfassung werden. Aber der politische Wille war einfach nicht da. Und er war im Westen nicht da. Im Westen hatte man den Eindruck, wir sind mit dem Grundgesetz gut gefahren, wir werden auch als größeres Deutschland mit dem Grundgesetz gut fahren. Und im Osten war er eben auch nicht da. Es gab die Gruppen, die die Revolution gemacht haben oder vor allem gemacht haben. Denen war es, um eine neue Verfassung zu tun. Aber wir wissen, die wurden in den Märzwahlen, in der letzten Volkskammerwahl, ja doch kaum gewählt. Und die Schwester- und Tochterparteien der Parteien des Westens, denen ging es auch nicht um eine gesamtdeutsche Verfassung.
Trotzdem, Sie haben sich schon mehrfach darüber geäußert, Sie waren nun mal mit dabei in dieser Arbeitsgruppe, was ja wirklich außergewöhnlich gewesen ist. Sie berichten in irgendeinem Artikel, mit dem Trabi sind Sie, glaube ich, nach Pankow gefahren. Das ist sozusagen die Randanekdote. Aber interessant ist ja, vielleicht können Sie es nochmal unseren Hörern und Hörerinnen erläutern, was den Leuten dort wichtig war bei einer möglichen DDR-Verfassung oder vielleicht gesamtdeutschen Verfassung. Weil da wollte man ja zum Beispiel wieder mehr plebiszitäre Elemente reinhaben gerade, dass das Volk wieder mehr bestimmen kann. Also 49 wollte man es gerade nicht. Und 89 wollte man das wieder. Das war ja zum Beispiel ein Punkt. Also welche Punkte gab es da noch?
Also die Verfassung, die man sich für die DDR erhoffte, eine Verfassung auch nur für eine Übergangszeit, denn man wusste ja, dass die Wiedervereinigung früher oder später kommen würde. Diese Verfassung sollte einmal das Vermächtnis der friedlichen Revolution bewahren und sollte die DDR mit einem gefestigten Verfassungsselbstbewusstsein in die Vereinigungsverhandlungen führen. Dann ging alles so schnell, dass sich das erledigt hat. Aber es ging um die Einführung plebiszitärer Elemente, es ging um soziale Grundrechte, wobei sehr darum gerungen wurde, die so zu formulieren, dass sie nicht bloße Versprechen sind, sondern auch tatsächlich vor Gericht durchgesetzt werden können. Es ging darum, neben den Parteien auch Bürgerbewegungen eine politische Rolle zu geben. Also es ging wirklich um die Erfahrungen der friedlichen Revolution und um auch die Vergangenheit der DDR, die ja nun an sozialen Leistungen manches gebracht hat. Also das wollte man bewahren.
Und dann, Sie haben ja gesagt, die Grundrechte, als wir über die gesprochen haben, dass sie sozusagen allgemein gehalten werden, dass man nicht zu konkret wird, weil das Gesetzgebersache ist. Aber da, bei dieser möglichen Verfassung, haben Sie so Beispiele genannt, dass zum Beispiel das Recht auf würdevolles Sterben sollte mit eingebaut werden, das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft. Das waren ja schon richtig konkrete Sachen, die da mit drin gestanden hätten.
Das ist richtig. Das gehört ja auch mehr in den Bereich der klassischen Freiheitsrechte. Die also wurden in dieser Weise konkretisiert. Das Schwierige fängt eben an, wenn man ein Recht auf Arbeit in die Verfassung schreiben will. Und man hat dann im Verfassungsentwurf Rechte auf Arbeitssicherung, auf Arbeitsschutz, Rechte auf Kündigungsschutz. Man hat also kein Recht auf Arbeit einfach hineingeschrieben, denn wenn es keine Arbeit gibt, nützt einem das Recht auf Arbeit nichts. Aber man hat versucht, die Rechte im Arbeitsleben in der Verfassung schon festzuschreiben.
Interessant fand ich auch, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, ich glaube Bürgerbonus nannte sich das, dass in Zeiten von Wahlkämpfen, Stichwort Wahlkampferstattung, ich glaube die Bürger entscheiden dürfen, welche Partei wirklich das erstattet bekommt, ist das richtig?
Auch das wurde überlegt und die Wahlkämpfe sind bei uns ja sparsamer geworden über die Jahre und die Parteien scheinen gar nicht mehr so an die Wahlwerbung selbst zu glauben. Aber die Idee war eben, das sollten die Bürger entscheiden, wie viel die Parteien in den Wahlkämpfen ausgeben dürfen.
Wie wurden Sie denn in dieser Arbeitsgruppe gesehen als Westdeutscher? Damals gab es ja immer noch diese manche Vorurteile vom Besser-Wessi, Jammer-Ossi. Haben Sie das gespürt oder war das überhaupt gar kein Thema?
Ich war nicht der einzige Berater aus dem Westen und wir alle hatten eigentlich das Gefühl, dass man uns gerne dabei hatte. Wir haben auch wirklich versucht, uns darauf zu beschränken, aus den Erfahrungen von Jahrzehnten eines Verfassungslebens das beizutragen, worum wir gebeten und wonach wir gefragt wurden. Und nicht irgendwie vorzupreschen mit unseren Ideen, was jetzt die Verfassung der DDR sein sollte.
Wie war Ihr Blick bis 1989 auf die DDR? Sie haben ja 89 in Bonn gelehrt, sind, glaube ich, ziemlich genau vor 30 Jahren, dann, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber zumindest sind Sie dann ja nach Ost-Berlin gefahren, um da sozusagen an der Uni da mit zu lehren, glaube ich. Also wie war vorher Ihr Eindruck, wie war dann Ihr Eindruck, als Sie da waren?
Also es war nicht mein erstes Mal in der DDR. Ich war in den 60er Jahren Student in West-Berlin gewesen und hatte viele Freunde in Ost-Berlin gehabt. Ulbricht hatte ein Pfingsttreffen der deutschen Jugend veranstaltet, bei dem wir Wessis, die Ossis kennenlernen wollten und die Ossis uns Wessis. Da haben sich viele Kontakte gegeben. Ich war auch sonst mal in der DDR. Mein Sohn hat in den 80er Jahren als Junge einen Ballon steigen lassen, der seinen Weg in den Harz fand. Und dann gab es einen Briefwechsel mit einem gleichaltrigen Mädchen und dann haben wir die auch besucht, die Familie. Also die DDR war für mich immer eigentlich mein Deutschland, wie andere Teile Deutschlands, in denen ich nur selten war auch. Wissen Sie, ich bin in einer protestantischen Pastorenfamilie aufgewachsen und die Welt Luthers und Bachs und Zinzendorfs war meine wie das katholische Rheinland. Und ich bin vorhin noch auf den Domplatz gelaufen, weil bei uns zu Hause ein Stich hing mit der Treppe, die zum Dom und zur Kirche daneben hochführte. Das hat mein Vater sehr geliebt. Also Erfurt hat mich schon in meiner Kindheit begleitet und die neuen Länder oder die damalige DDR, ja, das war für mich Deutschland, wie Westdeutschland auch.
Also in anderen Worten, für Sie war die Vereinigung letztlich dann auch ein Geschenk, dass das so gekommen ist.
Ein großes Glück. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich freue mich immer wieder dran. Ich freue mich dran, wenn ich durchs Brandenburger Tor mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ich freue mich, wenn ich in den neuen Ländern bin, wenn ich in Erfurt bin, in Leipzig, in Dresden, auf Rügen. Es ist einfach eine Freude, dass das jetzt, dieses mein Deutschland, mir so zugänglich ist wie alle anderen Teile Deutschlands.
Herr Schlink, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.